Gesundheit weiß man erst dann zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Wichtig ist, dass man halt Selbstverantwortung übernimmt.
Radio RSG, der Sporttalk mit Bernd Hamer. Präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land.
Der Sporttalk heute zu Gast an der Schwertstraße in Solingen und zwar beim Verein Tai Chi Dao bei Uwe Eichhorn und bei Bing Luo Eichhorn und die beiden, ja, ich habe es gerade schon gesagt, Tai Chi Dao mit dem Untertitel chinesische Bewegungskunst. Und ich würde mal einfach mit dem Begriff einsteigen, in den Uwe fragen, was verbirgt sich hinter chinesischer Bewegungskunst?
Bewegungskunst bezieht sich natürlich auf den Begriff Bewegung und Kunst und bedeutet, dass es über den reinen Effekt des technischen Lernens von Bewegungen, zum Beispiel ein Maler kennt eine Technik, ist aber dann erst ein Künstler, wenn er das mit Leben füllt sozusagen. Und das bezieht sich genauso auf die Bewegungskünste Qigong und Tai Chi. Es geht einerseits darum, Bewegung zu erlernen, die Gesundheit fördern sollen, aber dahinter steckt dann natürlich auch noch ein mentaler Aspekt.
Das heißt also, hier geht es primär um die geistige und körperliche Gesundheit oder auch einfach nur um Spaß?
Natürlich, Spaß gehört dazu. Wenn man halt irgendwas von der Bewegung her macht, was nicht Spaß macht, dann wird es auch nicht groß förderlich sein für die Gesundheit. Man kann aber zum Beispiel sagen, beim Qigong-Bereich gibt es halt die drei Aspekte Bewegung, Atmung und Aufmerksamkeitsführung. Bewegung heißt, man macht fließende, runde Bewegung, wo man versucht, den Wechsel zwischen Spannung und Entspannung zu betonen, nimmt dazu eine gewisse Atmung, die das wieder unterstützt, einatmen, ausatmen, Entspannung, Anspannung und dann natürlich den Aufmerksamkeitseffekt, das heißt, dass man gedanklich bei den Bewegungen ist. Wie macht man sowas? Man stellt dem Körper sozusagen Aufgaben, die zum Beispiel koordinativer Art sind, wo man halt dann sich gedanklich auch damit beschäftigen muss, weil sonst klappt die Koordination nicht.
Wir werden gleich noch ein ganzes Stück mehr über die Inhalte, über Kursinhalte, über Kursziele, über Zielgruppen machen. Lass uns jetzt mal einige Jährchen zurückgehen, sozusagen an den Anfang für dich. Ich würde nämlich einfach mal interessieren, wie bist du und wann bist du mit der Bewegungskunst, mit der chinesischen in Berührung gekommen erstmals?
Also die etwas intensivere Verbindung entstand 1991 bei meinem ersten Aufenthalt als Stipendiat in der Sporthochschule in Peking. Dort habe ich dann Tai Chi, kannte ich vorher schon, aber Qigong habe ich dort kennengelernt. Und da mein Studium an der Sporthochschule sich hauptsächlich mit dem Bereich Rehabilitation und Behindertensport befasste, empfand ich Qigong als sehr, sehr interessante und wirksame Bewegung für Leute, die körperliche Beschwerden hatten oder haben.
Man muss dazu sagen, wenn wir über Anfang der 90er reden, das war alles hier in Deutschland eigentlich überhaupt nicht bekannt.
Nein, grundsätzlich, es gab schon Bereiche, wo Qigong oder Tai Chi angeboten wurde, aber das waren eher Nischenbereiche. Ja. Wenn man das so ein bisschen noch weiter zurückverfolgen möchte, Qigong und Tai Chi sind eigentlich in den 68er Jahren entstanden, im Rahmen dieser alternativen Bewegungskulturen. Durch Bücher wie zum Beispiel von dem Herigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, sind ja viele Sachen aus dem asiatischen Bereich hier sehr bekannt geworden, interessant geworden. Und man suchte halt gerade im Bereich der alternativen Bewegungskultur so sanfte Methoden. Karate und Taekwondo waren ja eher so martialische Sportarten. Aber Tai Chi und Qigong waren sanfte Methoden. Und da ist so ein bisschen Interesse entstanden, aber hat sich am Anfang noch nicht so stark verbreitet. Erst ab der Mitte der 90er Jahre, würde ich sagen, ist die Verbreitung stark angestiegen.
Wie ging es für dich dann weiter? Ich meine, gut, Stipendiat in China ist irgendwann vorbei, aber du wolltest es in Deutschland weitermachen.
Ich wollte es in Deutschland weitermachen. Aufgrund der meiner mangelnden Sprachkenntnis im Chinesischen natürlich, habe ich dann an der Universität in Oldenburg erfahren, dass die im Rahmen von berufsbegleitenden Weiterbildung Qigong Ausbildung für Kursleiter angeboten haben. Und dort habe ich mich dann halt angemeldet, um ein bisschen mehr auch den theoretischen Hintergrund zu erlernen.
Genau, und jetzt können wir dann die Gesprächspartnerin wechseln und kommen zur Bing. Ich glaube, in dem Moment kommst du jetzt auch mit ins Spiel. Fangen wir aber auch bei dir vielleicht noch einen Tacken früher an. Vielleicht einmal kurz was zu deiner Vita.
Ja, ich bin eine geborene Chinesin Und ich komme ursprünglich in Südwestchinas, das ist eine gebirgige Gegend. Und in den 80er Jahren habe ich an der Fremdsprachenhochschule Shanghai studiert, Germanistik. Und Anfang 90er Jahre bin ich nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Und im Norden an der Oldenburger Universität. Und später, zu der Zeit, wurde mir eine Tätigkeit angeboten für Qigong-Seminar für das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung zu Dolmetscher. Und damals bildete das Zentrum für wissenschaftliche Ausbildung an der Uni Oldenburg Qigong berufsbegleitende Ausbildung angeboten. Und dadurch habe ich Qigong näher kennengelernt. Als Chinesen, man ist natürlich mit dem Begriff Qigong und Taiji vertraut. Aber wenn man sich nicht mit in diesem Bereich intensiv beschäftigt, weiß man nur oberflächlich. Und durch diese dolmetsche Tätigkeit für Qigong-Ausbildung habe ich Qigong näher kennengelernt und später auch Liebe gelernt.
Wenn wir über Liebe sprechen, dann kommt irgendwann ja auch dein Mann dann jetzt in dieser Zeit mit ins Spiel, oder?
Genau, er hatte sich an diese eine von den zwei Berufsbegleitungsausbildungen teilgenommen und ich habe für die beiden Gruppen gedolmetscht und dadurch haben wir uns kennengelernt, sozusagen durch Qigong.
Und ihr habt euch zusammengetan, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Wie ging es dann weiter, Uwe? Ich glaube, wir kommen jetzt nochmal sozusagen zur Sporthochschule zurück. Wie ging es da weiter?
Wir haben uns also 1998 mit Dozenten und Absolventen der Sporthochschule Köln zusammengesetzt und haben die Idee gehabt, einen Verein zu gründen, nämlich den Taiji Dao e.V., um halt die beiden Bewegungskünste, Qigong, Taiji, weiter in Deutschland zu verbreiten. In erster Hinsicht dadurch, dass wir gesagt haben, wir werden ebenso wie an der Universität in Oldenburg halt berufsbegleitende Ausbildung in diesen beiden Bereichen anbieten, um halt die Methoden zu verbreiten in Deutschland.
In Köln ging es dann, man muss es einfach so sagen, irgendwann zu Ende. Irgendwann habt ihr den Weg nach Solingen gefunden.
Ja, zu Beginn war der Taiji Dao e.V. als An-Institut an der Sporthochschule Köln verankert, in Verbindung mit dem sogenannten philosophischen Seminar der Sporthochschule. Dieses philosophische Seminar ist irgendwann mal geschlossen worden in den Jahren 2002, glaube ich. Und dann haben wir halt die Verbindung sozusagen zur Sporthochschule mehr oder weniger verloren und haben dann gesagt, okay, der Verein wird dann nach Solingen halt umgesiedelt und wurde hier halt im Amtsgericht eingetragen, aber mit den gleichen Absichten halt auch wieder berufsbegleitende Ausbildung anzubieten etc.
Dann habt ihr einige Jahre an verschiedenen Räumen Kurse angeboten. Jetzt seid ihr hier an der Schwertstraße seit gut 10 Jahren beheimatet. Ihr fühlt euch hier wohl.
Wir fühlen uns sehr wohl hier, ja. Wir sind auch in der Zwischenzeit, glaube ich, sehr bekannt in Solingen, bieten verschiedene Kurse an, gerade im Bereich der Präventionskurse, die von den Krankenkassen halt bezuschusst werden. Das heißt Wochenkurse im Bereich Qigong und Taiji. Wir bieten Wochenendseminare an, manchmal in unseren Räumlichkeiten. Manchmal ist aber der Bedarf so hoch, dass wir halt dementsprechend auch in verschiedenen Turnhallen hier in Solingen unsere Wochenendseminare anbieten.
Ich denke mal, viele Menschen sagen, ja, schöne Begriffe, die ich natürlich alle kenne, Tai Chi, Qigong, aber den Unterschied, der ist mir überhaupt nicht klar. Vielleicht können wir einfach mal so ja, klären, was sich hinter welcher Bewegungskunst verbirgt.
Vereinfacht können wir den Unterschied machen zwischen Qigong und Tai Chi erstmal vom Ursprung her. Qigong hat schon immer eine intensive Verbindung zur traditionellen chinesischen Medizin und hat halt auch eine deutlich längere Geschichte von, ja, sagen wir mal, 2.500 bis 3.000 Jahren. Tai Chi ist eigentlich Tai Chi Chuan und Chuan heißt Faust und deutet darauf hin, dass das eigentlich früher mal eine Kampfkunst gewesen ist. Eine Kampfkunst, die halt natürlich auch schnell mit Sprüngen, mit Fauststößen ausgeführt wurde, ähnlich wie Karate und Taekwondo. Hat aber auch erst eine Geschichte, die nachvollziehbar ist, vielleicht von 300, 400 Jahren. Man ist dann irgendwann mal übergegangen, Bewegungen aus dem Taiji halt langsam auszuführen. Das ist der sogenannte Yang-Stil. Dieser wiederum wurde in den 1950er Jahren vom Sportministerium in China vereinfacht. Das heißt, es gibt Formen, ähnlich wie beim Karate, Katas, wo man Bewegungen als Choreografie hintereinander ausführt. nur beinhaltete so eine Taiji-Form 108 Bewegungen. Das dauerte ungefähr 25 Minuten. War für die meisten Leute, die aus gesundheitlichen Gründen das machen wollten, halt viel zu lang. Man hat gesagt, okay, man macht eine Kurzform daraus, behält die wesentlichen Aspekte, lässt Wiederholungen raus, schwierige Bewegungen raus und hat dann die sogenannte 24er Peking-Form entwickelt. Also 24 Bewegungen, die als Choreografie hintereinander ausgeführt werden. Und nicht mehr so lange, sondern vielleicht so 6 bis 7 Minuten ungefähr dauern. Beim Qigong ist es so, das sind meistens auch Choreografien, aber dann von vielleicht 6 bis 8 Bewegungen, die mehr oder weniger halt auch auf der Stelle ausgeführt werden. Das heißt, im Qigong könnte man sagen, es gibt leichte Bewegungen und es gibt schwierige Bewegungen, koordinativ schwierige Bewegungen. Beim Taiji ist es eher so, dass ich da eher sagen würde, die sind alle schwierig, die Bewegungen. Dementsprechend braucht es natürlich auch mehr Zeit, um halt die Form kennenzulernen, zu üben und weiterhin zu vertiefen.
Bing, du hast eben gesagt, du hast eigentlich auch erst sehr spät Tai Chi und Qigong wirklich kennengelernt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat da als Europäer ein Vorurteil. Also viele sagen über Deutsche, die tragen alle Lederhosen, trinken Bier und essen Sauerkraut. Ja, und dann würde mir einfallen, ja, aber als Chinesin muss man doch Tai Chi und Qigong können. Das ist wirklich nur einfach ein Vorurteil, den man im Kopf hat.
Ja, das stimmt auch. Als Chinese, man kennt fast jeder den Begriff Qigong und Taiji, aber was wirklich dahinter steckt, weiß auch weniger Leute. Und Qigong und Taiji wird eher in China von älteren Leuten geübt. Man sieht auch überall in Parkanlage, am Straßenrand und morgen früh gehen die Leute dahin und üben. Aber junge Leute möchte eher austoben. Ja, die beschäftigt mehr andere Sportart.
Merkt ihr das? Ist das hier in Deutschland bei euch in den Kursen auch so, dass man sagen kann, also junge Menschen, naja, wenn sie es müssen, aber ansonsten, naja, sind sie schon ein bisschen reifer?
Im Großen und Ganzen ja, obwohl wir hatten auch schon mal Schulkinder dabei gehabt und hat auch viel Spaß gemacht. Aber die Mehrzahl von den Teilnehmern gereifte Alter. Ja. Auch Frauen sind überwiegend. Aber das ist bekannt, dass die Frauen eher gesundheitsbewusster leben als die Männer.
Und die Männer vielleicht eher das mit Action haben wollen und dann zu anderen, den Kampfsportarten vielleicht tendieren.
Ja, das ist die tendierte eher zum Fitnessstudium zu gehen und um Muskeln zu trainieren. Wobei man muss sagen, von der Taiji und Qigong kriegen wir auch eine kräftige Muskel.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also natürlich. Uwe, die Bing sagt gerade, Kraft spielt natürlich bei Kampfsportarten eher eine Rolle. Ist hier natürlich nicht zu vernachlässigen, aber es gibt andere Dinge, vor allem die gefordert sind.
Ja. Bei uns im Kulturkreis liegt ja oft der Schwerpunkt auf Kraft und Ausdauer. Was Qigong und Taiji aber eher betonen, sind solche Sachen wie Koordinationsübungen, wie Gleichgewichtsschulungen, wie Körperwahrnehmungsschulungen. Also andere Aspekte, die in vielen Bereichen bei uns eher vernachlässigt werden, werden da stark betont. Und deswegen ist gerade auch Qigong und Taiji halt ein guter Ausgleich zu diesen anderen beiden motorischen Fähigkeiten, Kraft und Ausdauer. Also nicht Ausgleich, sondern eine Ergänzung, sagen wir mal so, dazu.
Hast du eine Erklärung dafür, warum es in Europa solche Aspekte der Körperkultur ja auch traditionell gar keine Rolle spielen?
Ja, sie spielen natürlich schon auch in verschiedenen anderen Bereichen eine Rolle. In verschiedenen Sportarten, Tanz, Gymnastik und so weiter spielt natürlich Koordination oder auch Beweglichkeit, was ich eben nochmal vergessen hatte, halt schon eine größere Rolle. Aber die werden weniger betont, weil körpermäßig ist es natürlich halt Kraft, die man optisch sehen kann durch Muskeln, macht eine gute Figur und so weiter. Genauso Ausdauer, Herz-Kreislauf-mäßig. Da weiß man halt dementsprechend, dass sowas trainiert werden muss. Aber die anderen Aspekte sind notwendiger in einem Alter. Ein Thema ist zum Beispiel Sturzprophylaxe. Ja, Sturzprophylaxe erreicht dadurch, dass ich halt nicht Kraftausdauer trainiere, sondern dass ich sowas wie Beweglichkeit, wie Gleichgewicht, wie Koordination trainiere. Und das ist dann halt vielleicht auch wiederum die Verbindung eben zum Thema, wer macht Qigong und Taiji? Nämlich halt ältere Personen oder, wie meine Frau sagte, reifere Personen. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck.
Uwe, was mich noch interessieren würde, ich weiß gar nicht, ob das so einfach funktioniert. Können wir, ohne jetzt in die Praxis einzusteigen, trotzdem irgendwie für denjenigen, der draußen zuhört, kurz erklären, was so Kursinhalte sind, die ihr macht? Oder wäre das jetzt schon zu viel?
Nee, also wir unterrichten verschiedene Methoden im Bereich Qigong. Zum Beispiel gibt es das sogenannte Dan Yang Shengong von der Sporthochschule in Peking. Das heißt, es werden verschiedene Bewegungen erlernt, die den Qi-Fluss im Körper anregen sollen. Qi ist ein Konzept aus dem asiatischen Bereich, welchen man übersetzen kann als Lebensenergie, Lebensvitalität. Und wenn dieses Qi, energetischer Aspekt, im Körper halt fließt, dann sagen die Chinesen, ist der Mensch gesund. Wenn es zu Blockaden oder Stauungen kommt auf den sogenannten Leitbahnen, dann entsteht Krankheit oder Disharmonie zwischen Yin und Yang. Und die Bewegungen, die wir hier machen, sollen diesen Qi-Fluss anregen in Verbindung mit Atmung und Aufmerksamkeit. Also der Begriff Qigong setzt sich aus zwei Silben zusammen, aus dem Qi, was ich eben gesprochen hatte, und aus dem Wort Gong, was so viel bedeutet wie Üben, Verdienst, also das Üben mit dem Qi übersetzt.
Üben gehört aber auch ganz klar dazu. Also das ist jetzt keine Sache, die man mal einmal macht, sondern man muss da schon regelmäßig auch dabei bleiben.
Das ist genau das, was richtig ist, korrekt ist. Das heißt, wir vermitteln die Übungen. Die Grundidee ist aber, dass man natürlich zu Hause sich damit auch noch beschäftigt und auseinandersetzt. Das heißt, einmal die Woche Qigong üben ist schön, zweimal die Woche Qigong üben ist besser und dreimal noch besser. Und dann erfährt man auch dementsprechend die positiven Effekte von Qigong.
Das war der Einstieg zum Qigong. Kriegen wir den auch zum Tai Chi hin?
Ja, von der Übersetzung vielleicht auch. Ich hatte schon gesagt, Quan, Tai Chi Quan. Quan bedeutet so viel wie Faust. Und Tai Chi könnte man übersetzen als oberstes Prinzip. Das heißt also als das Prinzip, die Harmonie von Yin und Yang. Die Harmonie zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Einatmen und Ausatmen. Ja, immer diesen Wechsel. Das heißt, dass man versucht, in Bewegungen natürlich einerseits eine Spannung zu erzeugen, aber eine Spannung, die nicht eine hundertprozentige Spannung ist, sondern immer den Bereich halt auch der Entspannung beinhaltet. Man baut in den Bewegungen langsam Spannung auf, wie so eine Sinuskurve bis zu einem Maximum. Und wenn man das Maximum erreicht hat, dann wird halt die Spannung nicht gehalten, sondern von der Bewegung her direkt wieder entspannt. Und wenn die Entspannung vollständig komplett ist, dann wird auch wieder direkt Spannung aufgekauft. Also eine fließende Bewegung, die halt möglichst sanft rund ist, ohne große Pausen zwischendurch.
Auch wenn wir es eben schon mal angedeutet haben, vielleicht können wir noch mal mehr oder weniger klar zuordnen, falls das überhaupt geht, wer mit welchen Zielen oder Problemen für welche Bewegungskunst zu euch kommt.
Beide Bereiche werden oft in einen Topf geschmissen, wobei es natürlich schon einen Unterschied gibt, weil Tai Chi natürlich immer noch von den Bewegungen her Kampfkunstbewegungen sind, die zwar jetzt nicht mehr aus Kampfkunstgründen ausgeführt werden, die aber dementsprechend so ein bisschen die Vorstellungen beinhalten, was mache ich in den Bewegungen, also Angriffs-Abwehrbewegungen, wie auch immer. Ja. So, und im Qigong-Bereich haben wir diesen Bereich nicht. Das heißt, da geht es wirklich nur um die Bewegung und die Aufmerksamkeit bezieht sich eher auf die Ausführung der Bewegung. Teilnehmer, die zu uns kommen, ist ein sehr großes Feld, warum sie zu uns kommen. In erster Hinsicht natürlich, weil es um Entspannung geht, weil es Entspannungsmethoden hier im Westen rein als Entspannungsmethoden bezeichnet. Sie enthalten natürlich auch viel Bewegung, gerade für den Wirbelsäulenbereich. Also es geht immer darum, eine Haltung zu haben, wo die Wirbelsäule sehr aufrecht ist in den Bewegungen. Deswegen kommen auch Teilnehmer zu uns, die Rückenprobleme haben. Teilnehmer kommen zu uns, die halt Verspannungen im Schulter-Nackenbereich haben, weil dafür gibt es dann dementsprechend auch Übungen. Also alles im Bereich trotzdem Spannung, Entspannung, geistiger Art, aber auch körperlicher Art.
Uwe, was ich bei euch auf der Internetseite noch gefunden habe, ihr bietet nicht nur Bewegungskunst an, ihr seid auch Reiseunternehmer sozusagen, ihr bietet Studienreisen regelmäßig an.
Ja, das ist korrekt. Wir bieten seit 1998, hatten wir unsere erste Reise mit einer relativ kleinen Gruppe, glaube ich, von 5 Teilnehmern in die Volksrepublik China, wo wir dann versuchen, ein Kulturprogramm plus ein Programm für Tai Chi und Qigong-Lehrende anzubieten. Grundsätzlich sind es immer 3 Wochen. 10 bis 14 Tage beinhaltet dann entweder der Besuch der Sporthochschule in Peking oder einer Qigong-Klinik am Chinesischen Meer oder die Reise zum Wudangberg, also einem Kampfkunstzentrum, wo wir dann halt Qigong- und Taiji-Übungen in Gruppen erlernen und üben. Und wir haben, ja, ich will nicht sagen, Gesamtchina schon bereist, aber vielleicht kann Bing da etwas definierter oder genauer sagen, zu welchen Zielen wir schon kulturell und auch Qigong- und Tai Chi-mäßig gefahren sind.
Ja, Bing, welche Regionen habt ihr bereist? Was habt ihr vor allem als Begleitprogramm auch noch gesehen?
Ja, wir waren in verschiedenen Regionen, zum Beispiel im Westen in Tibet waren wir, im Süden in Macau und Hongkong, im Norden Peking bis zu den Sommerpalast nördlich von Peking und dann im Osten Shanghai und Küstengebiet. Und wir haben verschiedene buddhistische, taoistische Tempel besucht und verschiedene Programme, Institutionen angeschaut, chinesische Architektur und verschiedene Baustile und außer Kulturprogramm unsere Leute auch einfach zum Wochenmarkt gegangen und zu Frisursalon und zum Massagesalon, um zu gucken, wie die normalen Chinesen leben.
Diese Reisen, wie sind die für dich, wenn du dann einmal im Jahr sozusagen ja wieder zumindest in dein Geburtsland zurückkommst?
Für mich ist in erster Linie ist Arbeit. Wir haben zwar in jedem Ort eine professionelle Reiseführerin oder Reiseführer, aber als Gruppenleiterin hat man eine gewisse Verantwortung. Für mich ist es eine Arbeit, aber die Arbeit ist mit Spaß verbunden, weil das liegt mir, die Deutsche, meine deutschen Freunde sozusagen, mein Land zu zeigen. Zwar in ein originales Bild, nicht im verzerrten Bild. Das ist mir wichtig, weil was man von Medien gehört und gesehen hat, ist meistens oder nicht meistens zum Teil wieder manipuliert. Und dann das möchte ich nicht. Ich möchte einfach zeigen und sehen lassen.
Und ich kann mir vorstellen, auch du lernst da immer wieder noch dein Land neu kennen. Das ist ja nun, geht ja uns hier in Deutschland genauso. Ja, wenn jetzt einer sagt, zeig mir mal Sachsen, sage ich, ja, was soll ich dir Sachsen zeigen? Ich kenne mich da nicht aus. Ja, also ähnlich bei einem Land, was ja noch viel, viel größer ist als Deutschland, geht dir das ja genauso, oder?
Das ist tatsächlich so. Und China entwickelt sich in den letzten Jahrzehnten rasant. Und zum Teil, ich fühle mich auch fremd, dort zu sein, weil es ändert sich ständig was. Ja, es ist aber, das ist diese Dynamik ist auch ganz interessant. Und ich freue mich auch zu sehen, wie das Land so weit in eine Richtung entwickelt.
Was heißt jetzt für dich in eine Richtung? Positiv, negativ oder gib mir ein Beispiel.
Ich würde sagen eher positiv, weil die meisten Chinesen geht besser im Frühjahr. Weil ich kenne die Geschichte, als ich noch in China lebte, da leben die Chinesen in ganz anderen Verhältnissen. Und heutzutage, jeder geht besser, wenn man das vergleicht. Ohne Vergleich gibt es keine Gegenwart.
Ja, Bing, danke für den Einblick. Ich würde ganz gerne noch so ganz kurz etwas anderes machen. Ich habe nämlich auf der Internetseite gesehen, ihr wart mal mit einer ganz besonderen Truppe auch unterwegs. Ihr wart mal mit Tierheilpraktikern unterwegs. Wie kam das denn?
Das stimmt. Eine Tierheilpraktikerin hat uns angesprochen, ob wir eine Studienreise für Heilpraktiker organisieren können. Und da habe ich Kontakt mit der Universität für Landwirtschaft in Peking aufgenommen. Und da haben wir richtige Unterstützung davon bekommen. Und dann sind wir mit einer eher kleineren Gruppe, ungefähr 8 Personen, dahin gefahren. Und da haben wir 10 Tage dort intensiv gearbeitet mit Akupunktur, mit den Kräutern für Tiere und die Heilpraktikerin haben wir auch richtig an den Tieren gearbeitet, mit den Nadeln. Esel, Hund und Katze und alle, was dazu gehört. Pferde auch, ja.
Ja, Bing, Uwe, ich sag schon mal vielen Dank für ein super interessantes Gespräch rund um chinesische Bewegungskunst. Ihr habt im Vorfeld von mir eine Aufgabe gekriegt und zwar lautet die wie immer: Eure 60 Sekunden im Radio, ihr durftet euch ein Thema zurechtlegen und sagen, ja, das liegt uns am Herzen, das wollen wir. Uwe, du übernimmst die Aufgabe für euch, diese 60 Sekunden zu füllen. Dann sage ich mal, bitte sehr.
Ich beginne mit einem Spruch, der da lautet, Gesundheit weiß man erst dann zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Sprich also, Gesundheit als höchstes Gut lässt sich mit Sicherheit viel realisieren oder umsetzen, indem man halt sich bewegt. Bewegt, Sport betreibt auf irgendwelche Art und Weise, ob es jetzt Qigong, Tai Chi, Gymnastik, Laufen, Krafttraining ist. Wichtig ist, dass man halt Selbstverantwortung übernimmt. Ich sehe es ja in unserer Gesellschaft halt, Kinder bewegen sich immer weniger, Schwimmunterricht wird immer weniger angeboten. Es zieht sich halt vom Kindheitsalter bis ins hohe Alter hinein, auch für etwas ältere Menschen gibt es immer noch die Möglichkeit halt, sich zu bewegen. dementsprechend vielleicht Qigong und Taiji als Bewegungskunst für speziell ältere Menschen, die dann halt noch Entspannung, Beweglichkeit halt entweder verbessern oder halten können. Und deswegen laden wir natürlich alle ein, zum Beispiel Qigong oder Taiji-Kurse bei uns zu besuchen.
Dankeschön, die 60 Sekunden. Das waren Uwe Eichhorn und Bing Luo Eichhorn vom Verein Taiji Dao an der Schwertstraße in Solingen. Das war der Sporttalk bei Radio RSG. Ich bin Bernd Hamer. Tschüss und bis nächste Woche.
Radio RSG, der Sporttalk. Präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land.